Ja, einen schönen zweiten Advent wünsche ich uns allen. Wir sind in der Weihnachtspredigtreihe gemeinsam als Kirche und genau, das ist so die Zeit, wo man manche Bibelstellen predigt, die man unterm Jahr eigentlich sonst nicht so dran nimmt. Und ich dachte mir eigentlich schon öfter, eigentlich sollte man gerade deswegen vielleicht mal mitten im Sommer über die Volkszählung des Augustus in Lukas 2 sprechen und die Hirten und die Sterndeuter. Genau, wir sind in dieser Weihnachtszeit und so ist auch der Mensch irgendwo gestrickt, dass man in solchen Rhythmen irgendwo denkt. Und ich finde, es ist eine schöne Sache, sich einmal im Jahr immer wieder neu daran zurückzuerinnern, Gott wurde Mensch. Und damit verbunden sind bestimmte Eigenschaften, die an ihm deutlich werden, die sein ganzes großartiges Wesen ja einfach in genialer Weise zum Ausdruck bringen und uns zeigen, was für ein Gott es eigentlich ist, an den wir glauben. Wir wollen in eine Bibelpassage reingehen, die ja, die hört sich schon so weihnachtlich an, wenn man sie vorliest, und die zeigt uns eine der Aspekte rund um Weihnachten, rund um die Geburt, rund um das Kommen Jesu, die ich einfach großartig finde. Und zwar im Lukas-Evangelium, Kapitel 2. Dort finden wir diese Stelle, in der die Hirten auf dem Feld von einem Engel die frohe Botschaft verkündet bekommen, dass der Retter, dass der Messias, dass Jesus gekommen ist. Und dort steigen wir einfach mal ein ab Vers 7. Dort heißt es über Maria: Sie brachte ihr erstes Kind zur Welt, es war ein Sohn, damit ist Jesus gemeint. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn dann in eine Futterkrippe, weil sie keinen Platz in der Unterkunft fanden. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Ja, so die ganze Vorgeschichte habe ich jetzt mal übersprungen, die wir vielleicht auch schon aus unendlich vielen Krippenspielen und Weihnachtsfilmen und Weihnachtspredigten kennen, wie Maria und Josef nach Bethlehem kommen und sie finden keine Unterkunft. Und letztlich sind sie dann in einem Stall und dort liegt Jesus dann nicht auf einem hohen Podest, sondern in einer Futterkrippe. Und die ersten Leute, die davon mitbekommen, dass Jesus geboren ist, dass der Messias gekommen ist, dass Gott Mensch geworden ist, sind nicht irgendwelche hohen Leute, wo wir jetzt vielleicht als allererstes gehen würden. Es ist nicht, es sind nicht besonders wichtige Leute in der Gesellschaft, die jetzt einen hohen Rang hätten. Ganz im Gegenteil, es sind Leute, die eigentlich eher so zur unteren sozialen Schicht zählen. Hirten. Hirten, die bei ihren Schafen sind, die riechen, die miefen, die, wenn sie von der Arbeit kommen, sich erstmal duschen müssen, die den ganzen Tag und die Nacht draußen sind bei den Hirten auf freiem Feld, was auch zeigt übrigens, dass wahrscheinlich Jesus nicht Ende Dezember geboren ist, weil auch in Israel ist es da in der Zeit so kalt, dass du als Hirte nicht draußen auf dem Feld bist. Aber der König kommt und die allerersten, die davon zu hören bekommen, sind diese Hirten. Und an Weihnachten feiern wir genau das. Wir feiern, dass Jesus geboren ist und damit nicht nur den Gedenktag einer großen Persönlichkeit. Wir feiern, dass der Retter zu uns gekommen ist und damit all das, was hier zum Ausdruck gebracht wird, auch für uns gilt. Der Retter ist da, der Messias, der versprochene Befreier und Retter ist gekommen. Ja, das ist nicht nur ein Namenstag von Jesus, wo wir dann so zurückdenken, ein Gedenktag und dann besinnen wir uns, ja, da war mal was und da wollen wir immer wieder dran zurückdenken, sondern das, was hier verbunden ist mit der Ankunft Jesu, das gilt seit damals bis heute. Diese Rettung, von der hier gesprochen wird, ist nichts Theoretisches. Jesus, er will das praktisch machen. Und darum sollten wir diese Predigt hier auch nicht als eine theoretische Abhandlung von einem antiken Text falsch verstehen. Weihnachten ist nämlich nicht nur das. Es ist nicht nur das, die Auseinandersetzung mit dem, was da vor 2000 Jahren passiert ist, und wir denken jetzt drüber nach. Es ist nicht nur das Fest von Lebkuchen, von Glühwein und von, ja, ich habe jetzt auch schon wieder gehört, gestern Last Christmas im Radio. Sondern Weihnachten soll den Glauben in dir, in mir wecken, dass dieser Retter für uns gekommen ist und Leben verändert. So, von den ersten Seiten der Bibel an über das ganze Alte Testament finden wir hunderte Prophetien und Vorhersagen, die über Jesus gemacht worden sind, die sich da erfüllt haben. So, Gott hat sich ein Volk ausgewählt, um an ihnen der Außenwelt zu zeigen, wie gut es ist, ihn als Gott zu haben, indem andere Leute sehen sollen, wenn man an diesen Gott glaubt, nach seinen Geboten lebt, mit ihm unterwegs ist, dann wirkt sich das gut aus auf das eigene Leben, wirkt sich das gut aus auf ein Volk. Sie haben das, wer so die Bibel ein bisschen kennt, nicht immer so gelebt tatsächlich, und deswegen war dieser Effekt nicht so stark da oder nicht da, wie er eigentlich hätte da sein sollen. Und deswegen, weil das Volk sich immer wieder auch von Gott abgewandt hat, war die Folge, die Konsequenz davon, dass es ihnen eben nicht so gut ging. Und das Versprechen war aber, da wird jemand kommen, ein Messias, ein Retter, ein Befreier, er wird euch, dieses Volk, aus der Misere rausholen. Der Messias. Und diese Messias-Figur, die wurde stark erwartet. Gerade in den Tagen, in denen Jesus auf die Welt gekommen ist, da war eine starke Messias-Erwartung da. Und man hatte alle möglichen Vorstellungen, wie dieser Retter, wie dieser Befreier auszusehen hat, wie dieser kommende König auszusehen hat. Und mit Jesus ist dieser Messias gekommen, aber interessant ist, wie er bezeichnet wird. So in der deutschen Übersetzung steht hier, euch ist heute der Retter geboren worden. In der Stadt Davids ist euer Retter geboren worden. Aber dieses Wort kannst du auch übersetzen als Heiland. Vielleicht kennt es der ein oder andere, ist ein sehr frommes Wort, das aber, finde ich, zum Ausdruck bringt, dass mit dieser Rettung, die Jesus bringt, nicht nur in Anführungsstrichen, nicht eine einzelne Sache gemeint ist, so gerettet von XY, sondern eine ganzheitliche Rettung, ein ganzheitliches Heil. Mit Jesus kommt das Heil in diese Welt. Heil meint ganz werden, heil werden, befreit werden. So, und dieser Titel Retter/Heiland im Griechischen steht hier Soter. So, da heißt es, euch ist heute der Soter geboren worden. Euch ist heute der Heiland, der Retter, der Soter geboren worden. Und was ist mit diesem Titel gemeint? Das ist interessanterweise der Titel, mit dem die römischen Cäsaren sich selber feiern lassen haben. So, die haben sich so genannt. Die haben sich als Soter, als Heiland, als Retter feiern lassen. Wenn sie wieder ein neues Land erobert haben und das Sklaven erobert haben und sie zurückgekommen sind von den Schlachten oder wer auch immer da dann zurückgekommen ist, aber sie vorne dann dran, die Sklaven hinter sich, die sie im Schlepptau haben, um sich feiern zu lassen dafür, wie sie überall die Macht des Römischen Reiches demonstrieren und ihre eigene Macht und eigentlich dort, wenn man sich mal damit auseinandersetzt, oftmals einfach auch ein Terrorregime errichtet haben, haben sie absurderweise sich währenddessen in diesen Siegeszügen als Soter, als Heiland, als Retter feiern lassen. So, die römischen Cäsaren, die hingegangen sind, um Länder, um Völker zu unterdrücken, um denen ihre Kultur zu nehmen, um denen ihre Freiheiten, ihre Grundrechte zu nehmen, haben sich in dem Ganzen als Heiland, als Retter feiern lassen. So, dieser Titel, dieser Begriff ist für einen stolzen römischen Staatsbürger, der seine Staatsbürgerschaft hatte und alle möglichen damit verbundenen Privilegien, vielleicht eher positiv gefüllt gewesen. Für viele andere war das ein sehr negativ behafteter Begriff. Und jetzt kommt dieser Engel und er verkündet Jesus als den Heiland, als den Retter, als genau das, als den Soter. Und ich finde es spannend, dass er diesen Begriff verwendet, den wir so im Alten Testament in der Form nicht finden. Wenn du mit der menschlichen Sprache Dinge ausdrücken willst, für die es bisher noch keine Worte gibt, wie macht man das dann? Das ist jetzt sehr interessant auch gewesen für manche Leute, die jetzt zu den Eskimos gegangen sind oder zu anderen Völkern, wo jetzt biblisches Sprachjargon nicht so im Umlauf war. Und dann die Herausforderung war, dort christliche Inhalte rüberzubringen. Missionare, die zu Eskimos gegangen sind, zu den Inuits, den indigenen Völkern, und ihnen das Vaterunser beibringen wollten, die standen vor der Herausforderung, dass es dort kein Brot gab. So, wie geht man jetzt dorthin und betet jetzt gemeinsam unser tägliches Brot, gib uns heute, wenn es dort einfach kein Brot gibt? Wie betet man das? Das macht ja für die Leute dort wenig Sinn. Und wenn ich die Geschichte richtig im Kopf habe, dann war das so, dass Missionare, die dort hingegangen sind, das Gebet umgedichtet haben in unseren täglichen Fisch gib uns heute. So, wird nicht die ganze Sache gerecht, aber bringt für die Leute zum Ausdruck, was damit gemeint ist. Sie haben den Inhalt gefüllt mit etwas, das aus der Lebenswelt der Leute, die sie erreichen wollten, entnommen war. Und genau das macht auch Gott. Gott schickt einen Engel, der zu den Hirten geht und ihnen proklamiert, dass der seit langem versprochene Messias in die Welt gekommen ist. Und es gäbe alle möglichen Namen und Bezeichnungen, die im Alten Testament für den Messias verwendet wurden, die der Engel hätte benutzen können, um seine Geburt anzukündigen. Aber er lässt durch den Engel eine neue Bezeichnung für den Messias einführen. Eine Bezeichnung, die so im Alten Testament nicht gegeben wurde. Er verwendet diesen Begriff, der eigentlich mit einer Schreckensherrschaft verbunden war, und füllt ihn mit der Herrschaft von Jesus positiv neu. Mit Jesus ist der König der Gerechtigkeit gekommen. Ein guter König. Ein König, der nicht die Sklaven hinter sich herzieht, weil er sie im Schlepptau hat und dominiert, sondern der die befreiten Sklaven, die er von Sünde und Tod befreit, hinter sich herzieht. Der vorangeht und der Freiheit und der Neues und der Leben bringt. So, er macht ihnen klar, er ist der wahre Heiland, er ist der wahre Soter, der wahre Retter, der wahre Befreier. Nicht die Cäsaren, die sich diesen Titel geben, Jesus ist es. So, Cäsar ist ein großer Name, Alexander der Große ist vielleicht ein großer Name, König Herodes ist ein großer Name, aber liebe Hirten, es gibt einen Namen, der über allen anderen Namen ist. Es gibt einen wirklichen Retter, es gibt einen wirklichen Heiland, es gibt einen wirklichen Befreier. Es gibt einen wirklichen König, und das ist dieser Messias, der heute Nacht geboren ist. Das ist Jesus Christus. Das ist Gott in Aktion, Gott Mensch geworden. Jesus ist Gott. Jesus ist nicht nur ein untergeordnetes Engelwesen, Mensch geworden. Er ist nicht nur ein Prophet, der auf die Welt gekommen ist. Der Schöpfer des gesamten Kosmos ist in diese Welt getreten. Und sein Name, Jesus, zeigt auch, warum er gekommen ist. In Matthäus 1, 21, da gibt es diese Verheißung über die Geburt Jesu. Sie, Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus, das bedeutet Gott rettet, geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Denn. So, jeder, der den Deutschunterricht bis zur 6. Klasse besucht hat, der weiß, wenn da ein denn steht oder ein deswegen oder ein darum oder ein deshalb, dann weiß man, die Aussage, die jetzt kommt, die leitet sich aus dem ab, was vorher steht. So, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Was bedeutet Jesus? Gott rettet, Gott schenkt Heil. Du sollst ihn Gott rettet nennen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Er wird sie von ihren Sünden retten. Er rettet sie nicht, indem er ihnen hilft, ihr bestes Leben zu leben, ihr volles Potenzial zu entfalten. Und er rettet sie nicht, indem er Meditationszentren aufbaut, die ihnen helfen, sich selber zu finden und zur Ruhe zu kommen. Er rettet sie auch nicht, indem er, so wie die Menschen zu dieser Zeit sich das gewünscht hätten, als ein mächtiger König kommt, der in ähnlicher Weise wie die Könige dieser Zeit auftritt und von politischer Unterdrückung der Römer befreit und vielleicht noch die dann unterjocht. Er rettet sie, indem er sie von ihren Sünden befreit, indem er ihre Schuld wegnimmt. Deswegen ist er Gott der Heiland. Deswegen ist er Jesus der Heiland, Jesus der Retter, Jesus der Soter. Weil er die Schuld wegnimmt. Schuld, die wir aufladen, schlechte Dinge, die wir tun, ist wie eine Mauer zwischen uns und Gott. Und er ist gekommen, um diese Mauer einzureißen, um den Weg in die Gegenwart von Gott freizumachen und um uns zurück in die Beziehung mit Gott zu rufen. Und ich kann mir vorstellen, dass manche Menschen in dieser Zeit auf diese Botschaft geblickt hätten und sich gefragt hätten, jetzt Moment mal, von aller Schuld befreien? Aber Gott, wir werden besetzt von den Römern, das ist unser Problem. Auf der Straße werden unsere Leute von den Besatzern getötet. Wir können unsere Kultur nicht ausleben. Wir können unsere Traditionen nicht praktizieren. Wir müssen enorm hohe Abgaben leisten. Unser Leben ist gerade nicht so angenehm. Wir brauchen erstmal Freiheit von den Römern. Von denen müssen wir gerettet werden. Und dann ist die Rettung unserer Schuld vielleicht mal irgendwann im Blickfeld. Ich glaube, so blicken viele auf ihr Leben und Gott. So viele sehen auf die Dinge in ihrem Leben, die nicht so richtig funktionieren und kommen damit zu Gott und bitten ihn, diese Sache, diesen Umstand in ihrem Leben zu verändern. Sie von einer spezifischen Sache in ihrem Leben zu befreien. Die Krankheit wegzunehmen. Ein bestimmtes Problem wegzunehmen. Einen Job zu geben. Unfruchtbarkeit wegzunehmen. Was auch immer einen irgendwo wo plagt und runterzieht und womit man leidet. Und ja, Jesus ist gekommen, um uns Freiheit und Heilung zu schenken. Jesus ist dieser starke Gott. Er ist dieser Heiland. Er ist der Heilsbringer. Das ist so ein altbackenes Wort, könnte man meinen, Heiland. Aber ich liebe dieses Wort und wir sollten es vielleicht öfter bringen und öfter verwenden, weil es bringt es zum Ausdruck. Jesus, er macht ganzheitlich Heil. Sein Heil wirkt sich auf alle Bereiche unseres Lebens aus. In diesem Jesus, der Menschen heilt, der Kranke anrührt, der Entmutete wieder aufrichtet. In diesem Jesus ist jemand gekommen, der Freude, der Leben, der Heil in unser Leben bringt. Aber zuallererst ist er der Retter von unserer Schuld. Zuallererst befreit er uns von unserer Schuld. Und aus dem heraus resultiert auch Befreiung in anderen Bereichen unseres Lebens. So, ich meine damit nicht, danach erledigt Gott das andere, aber die Befreiung unserer Schuld, die hat jetzt erstmal erste Priorität, sondern aus dem heraus, dass ich befreit bin von meiner Schuld, weil sie mir vergeben wurde, bekomme ich auch in anderen Bereichen meines Lebens in Gottes Freiheit. Indem ich erkenne, dass ich vor Gott ein Sünder bin, aber er mir in seiner großen Liebe all meine Schuld vergibt, indem bin ich plötzlich auch in der Lage, da wo Menschen sich mir gegenüber falsch verhalten haben, zu vergeben. Weil ich weiß, dass Jesus mir alles vergeben hat. Und ich bin plötzlich in der Lage, Bitterkeit und Unvergebenheit in meinem Herzen abzugeben und anderen zu vergeben. Weil, so wie Jesus an diesem Kreuz starb, auch mein altes Leben mit all seiner Schuld an diesem Kreuz starb. Deswegen darf ich erleben, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen lassen hat, auch mich und mein Leben wieder neu belebt. So Gott, er macht tote Knochen lebendig. Und wer Jesus als sein Heiland hat, der darf das erleben. In ihm finden wir in allen Bereichen unseres Lebens Freiheit. Weil er ein König ist, der nicht unterdrückt, sondern ein König der Gerechtigkeit, der kommt und der Heil und der Leben bringt. Der wahre Freiheit bringt. Und da, wo es Dinge gibt, die uns trennen von seiner Gegenwart, die Veränderung und die Freiheit bringt, da ruft uns dieser Messias Jesus auf, uns unsere Schuld bei ihm abzulegen und dadurch den Weg in seine Freiheit, den Weg in seine Gegenwart uns schenken zu lassen. So viele Menschen, die suchen Freiheit an allen möglichen Orten und in aller möglicher Weise, aber diese Freiheit, die wir in Jesus finden, die kein König damals hätte geben können und die auch kein Präsident dieser Zeit uns schenken könnte, diese wahre, echte, innere Freiheit, die schenkt uns Jesus. Ja, vielleicht bist du eine Frau mit Vaterkomplex, die immer den falschen Männern hinterher rennt. Und durch Jesus hast du Zugang in die Gegenwart von Gott, dem Vater der Vaterlosen. Und er ist der Heiland, der dich vollständig befreit und dich in innere Freiheit schenkt. Vielleicht bist du jemand, der irgendwo, der einer Volksgruppe entspringt, die unterdrückt wird, die unterjocht wird, wo deine große Hoffnung ist, wir brauchen ein eigenes Land, wir brauchen Freiheit von diesen oder jenen Unterdrückern. Und in Jesus finden wir diese Freiheit und in Jesus finden wir das, wofür alle möglichen Revolutionsführer dieser Welt kämpfen. So, vielleicht bist du in anderen Bereichen deines Lebens nicht ganz, nicht heil. Und da lädt dieser Jesus, dieser Messias ein, dass wir zu ihm kommen und uns heil werden lassen. Ich kann mich erinnern, als ich vor ein paar Jahren in einem Nebenjob war mit einem Freund zusammen, der auch Christ ist. Und dann ging abends das Trinkspiel los. Und wir haben da jetzt nicht mitgetrunken. Und der eine, der Chef sogar von uns, der hat gesagt, jetzt komm, trink doch mit. Mama, braucht man das doch, alles um sich rum zu vergessen und sich innerlich einfach mal frei zu fühlen. Und ich fand die Antwort so genial, die mein Kumpel gegeben hat. Er sagte, weißt du, mein Leben mit Jesus ist so der Hammer. Es macht mich so glücklich. Ich brauche das nicht, dass ich einmal alles vergessen will. Ich will mein Leben bewusst erleben und genießen, weil ich durch Jesus echte Freiheit habe. So, und das ist diese Art von Freiheit, die Jesus uns schenkt. Es ist nicht ein Betäuben von irgendetwas. Es ist, dass wir innerlich frei werden von Dingen, die uns runterziehen und kaputt machen. Aus dem heraus, dass unsere Schuld vergeben ist und wir den Zugang in Gottes lebensverändernde Freiheit haben. So, Jesus, er ist in die Welt gekommen, um eine gute Botschaft zu verkündigen. Er ist in die Welt gekommen, um Blinde sehend zu machen, körperlich Blinde, geistig Blinde, um zerbrochene Herzen zu heilen, um Zerschlagene in Freiheit zu führen. Und er ist nicht nur als mündlicher Verkündiger einer Botschaft gekommen. Er selber ist die Botschaft. Er selber ist die Botschaft. Wenn du in Gebundenheiten, wenn du in Süchten, wenn du in Zwängen feststeckst, er ist gekommen, um frei zu machen. Wenn du ein gebrochenes Herz hast von einem Mann, einer Frau, deinen Eltern, er ist gekommen, um Herzen zu heilen. Wenn du an Gott denkst, aber dich das irgendwo kalt lässt, was ich so erzähle, was wir an Weihnachten uns vor Augen führen, er ist gekommen, um deine geistliche Blindheit zu nehmen und dir die Augen zu öffnen für seine Schönheit, für seine Liebe, für seine Gnade, für seine Größe. Und zu diesem Zeitpunkt, als der Engel zu den Hirten auf dem Feld sprach, da haben sie diese Rettung ja noch gar nicht erlebt. Es war ein Versprechen, dass dieses kleine Baby, das dort in der Futterkrippe liegt, sich einmal als der Retter aller Menschen erweisen wird. Und im Glauben haben sie das zu diesem Zeitpunkt angenommen und schon gefeiert. Wir lesen dann in Vers 20, wie sie da in Jubel ausgebrochen sind und wie sie das im Glauben schon angenommen haben und gesagt haben, ja, wir freuen uns schon auf diese Rettung, die er einmal bringen wird. Und so lädt uns Gott in der Bibel auch immer wieder ein, im Glauben zu ihm zu kommen. So wie die Hirten, die noch nicht gesehen haben, was kommen sollte, so sehen wir noch nicht alles, was Gott uns versprochen hat, aber im Glauben gehen wir Schritte auf ihn zu. Vielleicht hast du die rettenden, lebensbringenden Eigenschaften von Jesus selber noch nicht gesehen. Dann lädt er dich ein, im Glauben Schritte auf ihn zuzugehen. So, Jesus, er ist ein König der anderen Art. In Vers 11, da lesen wir, es ist der Messias, der Herr. Und das finde ich auch wichtig, dass wir auch das verstehen. Mit diesem Jesus, mit diesem Heiland, mit diesem Retter, der gekommen ist, ist auch der Glaube an ihn als den Herrn, der Glaube an ihn als den König verbunden. So, Jesus ist nicht nur gekommen als unser Problemlöser und Schuldvergeber, er ist gekommen, mit dem Anspruch, auch der Herr unseres Lebens zu sein. Er ist gekommen, damit er am Steuer und nicht auf dem Beifahrersitz sitzt. Und wenn du Christus als deinen Retter erleben willst, dann gehört letztlich auch dazu, dass du ihn als deinen Herrn annimmst, dass du ihn als deinen König annimmst, dass du ihm dein Leben unterstellst. Und das ist keine Drohbotschaft, sondern eine Freudensbotschaft. In Vers 20, da lesen wir genau das. Die Hirten gingen dann wieder zu ihren Herden zurück. Sie priesen und lobten Gott für alles, was sie gesehen und gehört hatten. Es war genauso gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. So, sie freuen sich über diese ihnen verkündigte Botschaft, zu der gehört hatte, dass Jesus der Herr ist. Dass Jesus unser Herr ist, ist etwas, worüber wir uns freuen sollten. Denn wenn wir ihn als Herrn haben, ist es nicht wie bei anderen Königen dieser Zeit oder wie bei manchen Politikern, auf die Leute heute ihr Vertrauen setzen, die sich dann später aber als Diktatoren entpuppen. Er ist ein Herr und ein König, der perfekte Pläne und der vollkommene Gedanken und der gute Gedanken hat für die, die ihm dienen. Er ist ein König der anderen Art. Und deswegen, wenn wir so an Dienen und König und diese Rolle von ihm denken, dann müssen wir unsere Köpfe, unsere Gedanken dabei befreien von falschen und schlechten Bildern, die wir von falschen und schlechten Herrschern dieser Welt haben und uns das füllen lassen mit dem, wie Jesus ist. So, wenn wir an Herrscher dieser Zeit denken, ich muss sagen, ich denke zum entweder an relativ profillose Politiker oder ich denke an welche, die schon wissen, was sie wollen, aber das, was sie wollen, ist nicht immer unbedingt was, wo ich mitgehen möchte. Also ich will jetzt hier keine Namen nennen, man darf jetzt von der Kanzel keine Politik betreiben, aber da, wo sich Präsidenten hinstellen und sagen, da geht's lang, ist es in der Regel nicht so, dass ich sage, ja, da gehe ich gerne mit. So, deswegen kann es sein, dass wir da ein bisschen kritisch auch sind, wenn jetzt dieser Anspruch da ist, Jesus unser König, dem wir uns unterstellen und dem wir nachfolgen. Aber Jesus, er ist ein König der anderen Art. Er ist ein König, der es gut meint. Er ist ein König, der Leben bringt. Er ist ein König, der Heil bringt. Dieses Kingdom of Heaven, dieses Königreich der Himmel ist eines, in dem die Dinge anders laufen, in dem man sich nicht feiern lässt dafür, Schlechtes zu tun und zu den Mächtigsten und Größten und Stärksten geht, sondern zu den Hirten, mit denen kein anderer wahrscheinlich das Gespräch erstmal suchen würde. Die würden bei anderen Königen ganz am Ende kommen, aber bei diesem König sehen wir einen, der zu den Schwachen geht. Bei diesem guter König. Ein König der anderen Art. Und das sehen wir auch an den sogenannten heiligen drei Königen, die weder heilig noch drei waren, noch Könige. Aber das sehen wir auch an den Sterndeutern aus dem Osten, von denen in Matthäus die Rede ist. Da wollen wir auch reingehen und uns kurz darüber Gedanken machen. Als Jesus während der Herrschaft von König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren war, kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo finden wir den König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu verehren. Also um einfach mal diesen Mythos zu dekonstruieren, die heiligen drei Könige in der Form gab es nicht. Also ich als kleiner Junge hatte ja meine Kommunion, katholisch aufgewachsen, bin auch da losgezogen von Tür zu Tür und wir haben dann da als, haben mich auch als einer der heiligen drei Könige verkleidet, ich weiß gar nicht mehr wer, aber haben dann da auch über die Türpfosten sowas gemacht, Kaspar, Melchior und Balthasar. Das ist aber eher der Tradition, die später entstanden ist, entsprungen. Alles, was uns die Bibel verrät, ist, dass es Sterndeuter waren. Sie sagt nicht, wie viele, weil es drei Geschenke waren, drei verschiedene, die Jesus dann später bekommen hat, wurde daraus dann gedeutet, okay, das müssen drei Personen gewesen sein, aber es können ja theoretisch auch drei Leute, die Myrrhe und so weiter mitgebracht haben. Also wie viele es waren, weiß man nicht. Dass es Könige waren, weiß man, dass es nicht waren, sondern stattdessen finden wir hier das Wort Sterndeuter. Und Sterndeuter im Griechischen hier heißt es Magoi. Magoi. Und davon leitet sich bei uns Magier ab. Also das waren Leute aus Babylon, dem heutigen Irak, die Sterne verehrt haben. Und das waren die Leute, die als aller, also nicht als allererstes, das waren die Hirten, die es direkt vor Ort haben, aber das waren Leute, die schon, ja gut, Wochen vorher von Gott gezeigt bekommen haben, geht dorthin nach Israel, in dieses ferne Land, wo die Leute alle was anderes glauben als ihr, da ist Rettung, da ist Heil, geht dorthin. Das sind die ersten Leute, denen Gott sich zeigt. Oder mit die ersten Leute, denen er sich zeigt. Und dann heißt es, ich überspringe jetzt mal diese ganze Episode dazwischen und steige ab Vers 10 wieder ein. Als sie den Stern so stehen sahen, der sie geleitet hatte zu dem Jesuskind, kam eine sehr große Freude über sie. Sie gingen in das Haus und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und beteten es an. Dann holten sie ihre mitgebrachten Schätze hervor und legten sie dem Kind hin. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Als sie dann im Traum eine göttliche Weisung erhielten, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, reisten sie bewusst auf einem anderen Weg in ihr Land zurück. Also diese Magoi, diese Magier, diese Sterndeuter waren wahrscheinlich Priester, Gelehrte, Astrologen, Sterndeuter aus Persien, aus Babylon. Und die Bibel verwendet dieses Wort hier eigentlich immer negativ. Dieses Wort wird verwendet für Menschen, die die Israeliten verflucht haben, für Menschen, die sich an dämonische Mächte gewendet haben, aber natürlich die Gott immer unterlegen waren. Und ausgerechnet diese Leute gehören mit zu den allerersten, die Jesus sehen dürfen. Genau, die Hirten haben es, sie gehören mit zu den allerersten, die Jesus sehen dürfen. Nicht diejenigen, die Gott auf die Weise anbeten, wie Gott es fordert, sondern Leute, die eigentlich von ihrem Hintergrund gar nicht passen würden jetzt zu den Leuten, denen das als allererstes mitgeteilt wird. Die ihr Vertrauen auf andere Mächte gesetzt haben, nicht auf Gott. Die nicht so wie die Juden seit hunderten Jahren darauf gewartet haben, dass ein versprochener Retter kommt. Die haben nicht auf den gewartet, die haben nicht mit ihm gerechnet. Die kannten die alttestamentlichen Prophezeiungen sehr wahrscheinlich nicht mal. Aber sie waren bereit, den weiten Weg auf sich zu nehmen, um den Messias aufzusuchen. Und das ist manchmal spannend. So wir können aufwachsen in einem christlichen, kirchlichen Umfeld und ganz viele biblische Wahrheiten immer wieder hören und doch innerlich sind wir nicht bereit, uns aufzumachen zu diesem Gott, der uns eigentlich so nah ist. Und dann sind andere Leute aus ganz fernem Hintergrund, die sagen, hey, ich bin bereit, alles auf mich zu nehmen, um irgendwie diesen Gott, von dem ich weiß, dass es ihn gibt, zu finden. Und finally landen sie dann bei Jesus. Ich habe schon Menschen getroffen, die sind nach Südamerika in den Dschungel, um sich dort irgendwo selber zu finden. Sind nach Indien in Ashrams und Tempel in der Hoffnung, da irgendwo Gott zu finden. Und sind nach verschiedenen Etappen irgendwann auch bei Jesus rausgekommen. Und angekommen. Nicht nur rausgekommen, sondern angekommen. Und so sind diese Sterndeuter, diese Magier, die sind bereit, den weiten Weg auf sich zu nehmen, um den Messias zu suchen. So, wie sieht es mit uns aus? Sind wir innerlich bereit, der Stimme Gottes zu folgen? Wir, die wir, wenn wir regelmäßig Teil von der Kirche sind, eigentlich auch natürlicherweise erstmal so viel näher stehen. Aber so sehen wir das. Der König Herodes, in dieser Zwischenepisode, die ich nicht vorgelesen habe, der ist an Jesus total vorbeigegangen. Viele Menschen der damaligen Zeit sind an Jesus total vorbeigegangen. Zu wem ist der Engel gegangen? Zu den Hirten, weil er wusste, auch wenn die anderen vielleicht nicht so viel auf sie geben, aber sie sind Leute, sie werden sich freuen über diese Botschaft, die ich ihnen mitzugeben habe. Die Sterndeuter, die werden sich aufmachen. Und es zeigt uns eines. Es zeigt uns, egal wie weit weg von Gott wir gerade sind, so wie diese Sterndeuter es waren, egal wie unser Leben gerade aussieht, egal welche dunklen Bereiche es da gibt, Jesus ist für dich gekommen. Und wenn du bereit bist, Schritte im Glauben zu gehen und Gott zu suchen, dann wirst du ihn finden. Er setzt seine Zeichen immer wieder. Und wenn du bereit bist, diesen Zeichen nachzugehen, dann wirst du dieses Kind in der Krippe vorfinden. Dann wirst du Gott finden. Es geht ja nicht um dieses Kind in der Krippe, es geht um die Ankunft des Messias und all dem, was damit verbunden ist. Es geht nicht nur um ein Fest, wo wir eine Tradition hochhalten, weil man das halt so macht, sondern es geht darum, sich einzulassen auf das, was da beginnt, die Herrschaft Jesu, die Rettung und das Heil, das in Jesus zu finden ist. So, von Anfang an war Gottes Plan, dass alle Menschen ihn kennen und seine Liebe erleben. Er hatte zwar die Juden als Volk erwählt, um der Welt zu zeigen, wie gut es ist, unter seiner Herrschaft zu stehen, dass er ein gerechter König ist, aber er hat auch immer wieder versprochen, es wird eine Zeit kommen, in der alle Menschen Teil von seinem Volk werden sollen. Und die Geburt von Jesus, zu der die Sterndeuter von weit weg gekommen sind, die macht klar, dass diese Zeit eingeläutet ist. Das ist so ein roter Faden, der sich auch durch das ganze Matthäus-Evangelium zieht, dass Gott einen Plan mit allen Menschen hat und nicht nur mit den Juden. So schon im Stammbaum, ganz am Anfang, der uns so unwichtig erscheint vielleicht, weil man denkt, okay, da hast du jetzt halt einen Namen nach dem anderen. Ja, da skippen vielleicht manche sogar und überspringen das und sagen, so gehen wir gleich zu den Texten, wo die Handlung kommt. Aber in diesem Stammbaum ganz am Anfang sind vier Frauen drinne, die nicht Teil des Volkes der Israeliten waren, die Gott sich erwählt hatte, mit denen er seine Geschichte gebaut hat. Als Jesus am Kreuz hängt, sind es die Leute aus Gottes eigenem Volk, die ihn ablehnen, aber ein römischer Hauptmann erkennt Jesus als Gottes Sohn. Und ganz am Ende ist dieser Auftrag, geht zu allen Völkern und verkünde die frohe Botschaft von Jesus, dem Retter der Menschen, und macht sie zu seinen Nachfolgern. Und es wird bei der Geburt von Jesus deutlich. Da, wo die Leute, die eigentlich auf ihn warten sollten, ihn ablehnen, aber andere, die nicht zu ihm gehören, sich auf ihn einlassen, da erleben genau die diesen Jesus. So, es reicht nicht aus, irgendwo nah bei den Ereignissen zu sein. Es reicht nicht aus, zu wissen, da kommt ein Messias. Was entscheidend wichtig ist, ist, dass wir mit einem offenen Herzen vor ihm stehen. Dass wir mit unserem Leben sagen, Messias Jesus, ich will offen sein für dich und für das, was du in meinem Leben tun möchtest. So diese ersten Leute, die dann da kommen, diese Magier, diese Sterndeuter, waren nicht Leute, die sich qualifiziert hätten durch ihre Taten oder durch ihr richtiges Verständnis von Gott, sondern Magier aus einem fernen Land. Das Lobpreisteam darf gerne nach vorne kommen. Und das ist, was wir feiern in diesen Tagen. Gott hat sich gezeigt in einer Weise, die deutlich macht, dass seine Einladung allen Menschen gilt. Ganz egal, wo du gerade stehst, auf deiner Reise, auf deinem Weg mit Gott, er ist gekommen als dieser König der Gerechtigkeit für dich. So, es gibt vielleicht alle möglichen anderen Cäsaren, so Typen wie Cäsar, denen du Bewunderung zum Ausdruck bringst. Es gibt vielleicht alle möglichen Dinge, wo du irgendwo sagst, darin ist Freiheit zu finden, darin ist Halt zu finden, darin ist Leben zu finden. Aber letztlich ist Jesus der, bei dem du es wirklich findest. Und deswegen bleibt die Frage für jeden von uns am Ende hier, wollen wir diesen Jesus als unseren Heiland erleben? Wollen wir ihn als unseren Herrn annehmen? Wollen wir etwas, was über Traditionen hinausgeht, damit dieses Weihnachten dein Weihnachten wird? Und selbst wenn du jetzt schon mit Gott unterwegs bist und schon diese Entscheidung, irgendwo mit ihm zu gehen, lange getroffen hast, ist es doch jedes Jahr neu eine gute Chance, sich zu fragen, wo stehe ich denn eigentlich gerade vor diesem Gott? Bin ich so wie die Hirten, dass ich übermäßig vor Freude juble über das, was da passiert ist? Bin ich so wie die Sterndeuter, dass ich bereit bin, alles auf mich zu nehmen, um der Stimme Gottes zu folgen? Oder bin ich vielleicht wie ein König Herodes, der irgendwie so nah dran ist an dem Ganzen, aber innerlich eigentlich doch weit weg? So, es geht nicht darum, dass wir jetzt hier Traditionen aufrechthalten, sondern dass wir innerlich uns rufen lassen zu diesem König. Lass uns das tun und ich will einfach enden diese Predigt, dass wir so eine kurze Zeit haben, wo wir unsere Augen schließen und uns selber reflektieren, und dann wird Raffaella in den Lobpreis übergehen. Thank you.